ARD.
In unserer heutigen Geschichte springen wir in eine Welt des Glaubens und des Aberglaubens, Niklas. Zumindest wenn man jetzt mal die Bücher und Märchen als Referenzpunkte nimmt. Denn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, da scheinen Hexenverfolgungen eher ein Relikt vergangener Zeiten zu sein. Also es sind eher Stoff für Schriftsteller und Geschichtsschreiber und eben weniger für Richter und Henker, weil die Aufklärung setzt ein und in den Theatern Deutschlands, da werden schon die ersten Stücke von Lessing und Goethe aufgeführt und die Hochaufklärung ab 1750, die wirkt da wirklich wie ein radikaler Bruch zu diesem Glauben bzw. zu diesem Aberglauben davor. Aber sie verbreitet sich eben auch nur langsam. Gerade in den ländlichen und meist katholisch geprägten Gebieten Deutschlands, da kommt die Aufklärung nicht immer sofort an. Hier, wo jeder wirklich jeden kennt und ja, praktisch das Neue erstmal so skeptisch beäugt wird. Da interessieren sich die Leute jetzt weniger für Lessing und Goethe. Und genau in einer solchen Region befindet sich auch die Burg Langeneck. Damals ist sie ein Zucht- und Armenhaus. Heute kann man sich Bilder anschauen, wirklich eine Ruine. Ganz im Südwesten Bayerns gelegen, etwas südlich von Kempten im Allgäu. Und in diesem Armenhaus, da sind jetzt Menschen untergebracht, die die Gesellschaft ausschließt. Also weil sie betteln, weil sie kriminell sind, weil sie sich irgendwie in den Augen der Mehrheit sozial nicht integrieren. Deswegen ist es auch kaum verwunderlich, dass diese Menschen das Wort Aufklärung praktisch noch nie gehört haben. Es herrscht wirklich eine erbarmungslose Hackordnung unter den Insassen, die meist stumpfsinnige Arbeiten leisten müssen und dafür auch nur wenig zu essen bekommen. Zu diesen Insassen gehören Anfang der 1770er Jahre auch zwei Frauen, die sich vermutlich eher gehasst haben bzw. sich auch gefürchtet haben voreinander, deren Schicksal jedoch auch voneinander abhängt.
Die eine heißt Anna Maria Schwegelin, die andere Anna Maria Küstellerin. Anna Maria Küstellerin hat vor ein paar Jahren einen Suizidversuch begangen. Und da die Selbsttötung damals sittlich, moralisch, religiös und juristisch ein Verbrechen ist, landet sie nun eben in dieser Anstalt. Auch Anna Maria Schwegelin hat einiges durchgemacht. Sie wird in sehr ärmlichen Verhältnissen geboren, arbeitet dann als Dienstmagd, verliert aber ihre Anstellung und sie verliert auch ihren zukünftigen Ehemann. Der entscheidet nämlich kurzerhand, sie doch nicht zu heiraten. Anna Maria Schwegelin muss zudem mit einer Beinlähmung leben. Das heißt, sie kann nicht mehr laufen, arbeiten kann sie nur sitzend vor dem Spinnrad. Wir können also zusammenfassen, sie befindet sich in einer ausweglosen, ja in einer verzweifelten Situation. Und in dieser soll sie sich jemand anderem angebiedert haben oder auf dessen Avancen eingegangen sein. Wir reden aber nicht von einer Affäre mit einem Mann, nein, es geht um den Leibhaftigen selbst. Die Rede ist vom Teufel, der, so stellen sich die Leute das damals vor, ständig seine Gestalt verändert. Mal, da ist er ein halbwüchsiger Bub mit roten Hosen und Stiefeln, dann ein Jäger im grünen Gewand. Nach anfänglichem Zögern sollen bei Anna Maria Schwegelin die Freude und Wollust gesiegt haben und sie hat einen Pakt mit dem Dämon geschlossen.
Ja, diese Geschichten, die verbreiten sich natürlich auch in dem Armenhaus von Langeneck. Die Beziehung der beiden Frauen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ist wirklich durch Angst und tiefe Abneigung bestimmt. Im Winter 1774, 1775, da spitzt sich dann der Konflikt zu. Also der Konflikt zwischen Anna Maria Schwägelin und Anna Maria Küstallerin. Und es wundert jetzt wahrscheinlich kaum, die beiden eingesperrten Frauen, die streiten sich in diesen wirklich schwierigen Zeiten ums Essen. Einige Tage nach Neujahr beklagt sich Anna Maria Schwägelin bei ihren Mitinsassen über das furchtbare Essen. Es gibt die ganze Zeit nur gekochte Kartoffeln und das jeden Tag. Ihre Intimfeindin, also die Küstallerin, die nimmt diese Vorwürfe jetzt zum Anlass, um sie furchtbar und wirklich tagelang mit dem Strick zu peitschen. Vielleicht kurz zum Hintergrund, da gibt es jetzt keine offiziellen politischen Hierarchien in diesem Armenhaus. Die Menschen sind sich quasi selbst überlassen. Und dann haben eben eher die Stärksten das Sagen. Und so entwickelt sich auch diese Eigendynamik. Schwägelin wird regelrecht von der Küstallerin gezüchtigt. Immer und immer wieder schlägt sie auf die Frau ein. Ja, die terrorisiert sie eigentlich Tag und Nacht. Bis nach einigen Tagen die geschlagene Schwägelin sagt, dass, Zitat, einer lieber dem Teufel dienen solle, als ihr, also der Kühstallerin, untertan zu sein.
Wir werden ja gleich hören, dass ihr das noch zum Schicksal wird, aber ich finde, hier klingt ja zunächst einmal raus ihre absolut verzweifelte Lage. Ja? Also ich werde hier so malträtiert von dieser Person, dass mir quasi der Teufel lieber ist. Sowas würde man ja heute so sprichwörtlich durchaus auch noch sagen, ohne da wirklich jetzt irgendwie den Teufel herbeizuschwören.
Genau. Also, richtig, aber damals hat sie eben den Namen des Leibhaftigen in den Mund genommen und das war ein Sakrileg. Das ist jetzt nur der Anfang des Martyriums, das sich jetzt bald in Langeneck abspielen wird. Schwägelin sagt jetzt immer häufiger und auch ohne Bedacht, dass der Teufel ihr zuflüstert. Dass er ihr rät, sich nicht zu waschen und kein geweihtes Wasser zu trinken. Die Kühstallerin wird immer misstrauischer und tischt jetzt auch immer neue Geschichten in Langeneck auf, was angeblich die Schwägelin gesagt haben soll. Oder was sie erlebt haben soll. Denn eines Nachts hört sie angeblich, also die Kühstallerin, merkwürdige Stimmen. Sie läuft da in diesem Armenhaus rum und nähert sich still und heimlich der Schwägelin. Und dann hört sie angeblich, wie diese mit einem ominösen Gast spricht und diesen auffordert, in eine Truhe zu flüchten. Dann kommt sie noch näher heran und sieht die Schwägelin, wie sie da oberkörperfrei vor dem Spinnrad beim Ofen sitzt und wirklich ständig und fast schon apathisch zu der Truhe in der Ecke starrt.
In Langeneck, so scheint's also, geht es nicht mit rechten Dingen zu. Auch andere Insassen berichten Merkwürdiges. Angeblich sollen kohlschwarze Männer durch die Flure laufen. Der Teufel scheint in Langeneck also nicht nur die Schwägelin heimzusuchen, und so werden weitere Personen auf die Ereignisse aufmerksam. Jetzt tritt der Zuchtmeister Klingensteiner auf den Plan, das ist so eine Art Aufsichtsperson. Er befragt im Beisein der Kühstallerin, die angeblich vom Teufel Besessene selbst, und Anna-Maria Schwägelin erzählt ihm ganz frei und offen, dass der Teufel sie nachts heimsucht. Er ist schwarz, erzählt sie, hat eine feurige Zunge und trägt Stiefel mit roten Hosen und einem grünen Kleid. Sie erklärt, sie sei verdammt und auf immer sein. Zuchtmeister Klingensteiner kommt in den nächsten Tagen mehrfach zu Anna-Maria Schwägelin und je häufiger er sie da besucht, desto mehr kann sie dann auch berichten über die Heimsuchungen und noch schlimmer und anrüchiger über Geschlechtsverkehr mit dem Teufel höchstpersönlich. Im Februar 1775 zeigt Anna-Maria Kühstallerin, also ihre Widersacherin, ihre anscheinend vom Teufel heimgesuchte Mitinsassin schließlich an. Nämlich, das tut sie im Kriminalamt in Kempten und bald schon, da wird die Verdächtige dann auch direkt nach Kempten gebracht.
Hier beginnt dann die nächste Etappe des Martyriums im Leben der Anna-Maria Schwägelin. Im Kemptner Stockhaus, das war das damalige Gefängnis der Stadt, das brauchen wir jetzt nicht irgendwie idyllisch vorstellen, sondern eher kühl und kahl, da folgt jetzt wirklich das, was ihr Schicksal besiegen soll. Direkt nach ihrer Inhaftierung soll es auch hier merkwürdig zugehen. Die Enten eines Handwerkers dort in Kempten, die springen auf einmal wie von Sinnen in ihren Ställen herum. Daraufhin schlagen dann Bedienstete geweihte Zettel mit dem Namen Jesu an das Stallgitter. Dann beginnen auch die ersten Vernehmungen von Anna-Maria Schwägelin. Die Gespräche führt der Landrichter Johann Franz Wilhelm Treuchtlinger. Er versucht, die Angeklagte in die Enge zu treiben, sie in Widersprüche zu verwickeln. Und Schwägelin reagiert, indem sie ihre Äußerungen aus dem Armenhaus, wo sie ja ganz offen von ihrem angeblichen Pakt mit dem Teufel gesprochen hat, herunterspielt. Das wäre jetzt alles nur aus Angst und Furcht geschehen. Dann packt sie aber in diesen Gesprächen ja ihr ganzes Leben aus. Sie erzählt dann doch von der Annäherung mit dem Teufel. Sie erzählt von den ersten angeblichen Erfahrungen mit dem Teufel, bevor sie ins Armenhaus gekommen ist. Und insbesondere auf eine Sache haben es die Ankläger abgesehen, und das hast du gerade schon mal angesprochen, Niklas. Hat sie mit dem Teufel Geschlechtsverkehr gehabt oder nicht? Und wenn ja, wie ist dieser abgelaufen? Und hier orientieren sich die Ankläger an der damals wirklich noch weit verbreiteten Dämonenlehre. Hat sie dabei Wollust verspürt? War sein Geschlechtsorgan kalt oder warm? Weil das Indizien gewesen wären, ob es wirklich der Teufel gewesen sei oder nicht. Sie gesteht schließlich den Geschlechtsverkehr und gibt auch zu, seit Jahren mit dem Teufel geschlafen zu haben.
will jetzt der Angeklagten gar nicht zu nahe treten, aber ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten, sie ist dem Richter intellektuell nicht ebenbürtig und das nutzt der Mann eben aus. Einen rechtlichen Beistand hat die Schwägerin auch nicht. Im Grunde wird, wie so oft bei damaligen Hexenprozessen, die Notlage, ja die Verzweiflung und eben auch die fehlende Bildung, ich sage jetzt mal einfacher Menschen, ausgenutzt, um sie zu Geständnissen zu zwingen. In der Regel übrigens unter heftiger Folteranwendung. Aber das ist jetzt bei Anna Maria Schwägelin gar nicht notwendig, weil sie ohnehin irgendwann das erzählt, was der Richter hören will. Am 21. März 1775 kommt es zum sechsten und letzten Verhör. Ich erinnere nochmal daran, wir sind eigentlich mitten im Zeitalter der Aufklärung. Keine 15 Jahre später beginnt die Französische Revolution. Doch hier, da scheint das alles Lichtjahre entfernt. Und so steht das Urteil für den Ankläger Treuchtlinger schnell fest.
Dass nun ein solches Deliktum die Todesstrafe verdiene, ist außer allem Zweifel. Und kommen in diesem alle Rechtsgelehrten übereins, umso mehr, als dieses Laster alle anderen übertreffen tue.
Ein Geständnis reicht aus, insbesondere wenn es glaubhaft rübergebracht wird. Zwar habe die Angeklagte, Zitat, zur Bemäntelung ihrer teuflischen Unzucht angegeben, dass es nur Träume gewesen sind, aber nach der damaligen Denklogik reicht das eben schon aus. Denn man muss bereits im Pakt mit dem Teufel stehen, damit man überhaupt solche Träume durchlebt. Der Ankläger sieht in Anna Maria Schwägelin deshalb ein lüderliches Vettel. Frei übersetzt kann man vielleicht sagen, ein sittlich lockeres Weibsbild. Ihr Schicksal jedenfalls, das scheint damit besiegelt. Bleibt nur die Frage, wie soll Schwägelin jetzt hingerichtet werden? Der Feuertod ist damals für jene reserviert, die überführt werden, einen Schadenszauber gewirkt zu haben. Also, dass man wirklich jemanden mittels Magie verhext hat, darum geht's. Das kann man aber der Angeklagten jetzt nicht nachweisen. Der Landrichter Treuchtlinger kommt deshalb zu dem Schluss, dass die Angeklagte Schwägelin, Zitat, durch das Schwert vom Leben zum Tod hinrichten, der Kadaver hingegen nach guter Gewohnheit zu verbrennen sei.
Im sogenannten Stüble verbringt Anna Maria Schwägelin die Zeit bis zur Hinrichtung. Die ist für den 11. April 1775 vorgesehen. Sie erhält jetzt die letzte Möglichkeit, sich von ihren Sünden zu befreien, dem Teufel abzuschwören und im Angesicht des Todes sich eben zu Gott zu bekennen. Dann folgt ihr letzter Gang. Der Scharfrichter ist längst bestellt, er versteht auch sein Handwerk, kommt er doch aus einer alten Scharfrichterfamilie, bis er dann ansetzt und den Kopf vom Rumpf trennt. Damit endet einer der letzten Hexenprozesse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und in Europa und damit stirbt die letzte Hexe auf deutschem Boden. So zumindest war die einheilige Meinung von Generationen von Historikern. Doch wir fragen uns heute, stimmt das denn auch? Darüber werden wir heute sprechen. Dabei werden wir sehen, dass viele Jahre später ein Sensationsfund dieser Geschichte eine neue Richtung gibt. Ein Hinweis über Anna Maria Schwägelins Fortgang verbirgt sich ausgerechnet auf einem rätselhaften Gemälde.
Wir widmen uns diesem Bild und insbesondere den Recherchen eines Historikers aus Kempten, der eben eine ganz andere Geschichte von Schwägelins Ende erzählt. Und damit tauchen wir in dieser und der kommenden Folge wirklich tief ein in die Endphase der Vorstellung von angeblichen Hexen und von ganz realen Hexenprozessen in Europa. Prozesse, denen tausende Menschen, meist Frauen, zum Opfer fallen, weil sie Opfer von Verschwörungserzählungen werden, die es zum Teil auch heute noch gibt. Wir, das sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 und diesmal in Zusammenarbeit mit Konvers, dem Netzwerk Politische Bildung gegen Verschwörungsideologien der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte Spezial. Niklas, heute mal ein ganz anderes Thema, gell? Also hat man, glaube ich, noch überhaupt nicht gehabt bei Tatortgeschichte. Kann schon mal sagen, also haarsträubender Fall, werden wir heute beleuchten. Also ich muss wirklich sagen, dass es mich doch mit sehr vielen Fragezeichen zurückgelassen hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist schon eine Zeit bzw. ein Thema, das irgendwie schon ein bisschen bekannt ist. Also jeder kann damit was anfangen, jeder weiß auch solche diese Vorstellungen, aber wie in der Praxis dann wirklich diese Menschen verfolgt und hingerichtet worden sind, das ist aus heutiger Perspektive echt schwer vorzustellen.
Ich finde das Besondere an diesem Fall und dann ja auch an dem nächsten, den wir dann in der kommenden Episode machen werden, ist vor allen Dingen, du musst ja nochmal vergegenwärtigen, in welcher Zeit das Ganze stattfindet. Ne? Also ich bediene jetzt mal ein paar Stereotype. Ich denke immer so an das dunkle Mittelalter, gehört natürlich die frühe Neuzeit in diesen Stereotypenvorstellungen vielleicht auch noch ein bisschen dazu. Aber wir sind hier ja schon in dieser Phase des Umbruchs. Deswegen, bevor wir gleich über die Enthüllungen im Fall von Anna-Maria Schwegelin auf die zu sprechen kommen, sollten wir vielleicht da auch nochmal das irgendwie deutlich machen, ja, also weil ich das so absurd finde. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über den Nürnberger Scharfrichter Franz Schmidt. Auch da geht es am Rande über sogenannte Hexen. Aber Franz Schmidt, der lebt eben während der Hochphase der Hexenverfolgungen und die sind eben schon zwischen 1585 und 1630, also genau im Übergang vom Mittelalter in die frühe Neuzeit. Aber, und das sollten wir wirklich groß schreiben, dieses Aber, unser heutiger Tatort, der ist eben fast 200 Jahre später. Nur mal zur Orientierung, fast genau in dieser Zeit, da veröffentlicht Immanuel Kant seine Kritik der reinen Vernunft, nämlich im Jahr 1781. Und das ist eben für mich jetzt das Besondere, dass auch in dieser Zeit noch Menschen als Hexen verfolgt werden.
Und das Thema ist auch wirklich überaus komplex und zieht sich ja über eine längere Zeitphase. Und deshalb können wir jetzt auch nicht im Detail alle relevanten Ereignisse damals beleuchten. Also dazu gehört zum Beispiel auch der ganze Bereich der kirchlichen Lehre oder der Bereich der Märchen sowie der Hexenglaube, sondern wir richten mal den Fokus wirklich auf die Endphase der Hexenverfolgung, müssen dabei doch ein paar Sachen für die Vorgeschichte klären. Also in der vormodernen Welt, also ich sage jetzt mal vor der Aufklärung, war noch weit verbreitet dieser Glaube und Aberglaube, also das Gute gegen das Böse. Im Mittelalter gibt es aber noch nicht solche gezielten Hexenverfolgungen wie dann in der frühen Neuzeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Ton wird dann ab dem Spätmittelalter schärfer. Einer der bedeutendsten Kirchentheoretiker, also Thomas von Aquin, der schreibt bereits im 13. Jahrhundert von den magischen Praktiken der Hexen, also wir hatten es vorhin gehabt, der Pakt mit dem Teufel, auch die Tierverwandlung oder das Wettermachen. Und dadurch wandelt sich auch das Hexenbild und Hexen werden in der damaligen Vorstellung, also ausgehend des Mittelalters, zu einer größeren Bedrohungslage. Und vor dieser Bedrohungslage, da entsteht dann auch die Inquisition zur Bekämpfung der Häresie. Also Inquisition, eigentlich so Untersuchung und Häresie ist die Anschauung genau gegen die kirchliche Lehre gerichtet. Und dann gibt es eben auch ganz bekannte Inquisitoren, wir werden jetzt nicht alle ansprechen, aber einen könnte man mal herausgreifen, nämlich Heinrich Kramer, der lebte von 1430 bis 1505. Da werden dann auf Basis dieser ideologischen Schriften, nämlich des Hexenhammers, das ist ein Buch, das er 1487 herausgibt, ganz gezielt Hexenverfolgungen organisiert. In der damaligen Vorstellung konnten übrigens auch Männer zu Hexern werden, aber in der damaligen Vorstellung waren vor allen Dingen Frauen besonders anfällig für den Teufel. Und die Ursache liegt in einer angeblichen Leichtgläubigkeit, einer mangelnden Beständigkeit ihres Wesens, einer größeren Anfälligkeit gegenüber der Sünde. Also das sind so die damaligen Geschlechterklischees, die sich auch in diesem Bereich transportieren. Und dann eskaliert allmählich die Hetzjagd gegenüber angeblichen Hexen und Hexern. Übrigens nicht überall in Europa, das ist auch ein Phänomen, dass es vor allen Dingen in Zentraleuropa fokussiert ist. Also Länder wie Spanien, Portugal, aber auch so wie Baltikum, Polen und Ungarn, da gibt es dieses Phänomen weniger. Und was ein wiederkehrendes Merkmal ist, das ist ein Krisenphänomen gewesen ist. Also jedes Mal, wenn die Not am größten gewesen ist, also Klima oder die Essensversorgung oder die Pest, dann müssen vermeintliche Hexen wieder die Schuldigen gewesen sein. Grundlegend war eben der angebliche Pakt mit dem Teufel, das haben wir beim Fall von Anna-Maria Schwägelin gesehen, werden dann auch den Fall noch weiterzeichnen. Aber es kommt bei Frauen noch ein besonderer Punkt dazu, nämlich die sogenannte Teufelsbullschaft, also der Geschlechtsverkehr mit dem Dämon. Die wirkliche Hochphase der Hexenverfolgung ist dann im 16. Jahrhundert und zieht sich so bis ins Jahr 1630, wenn wir mal ein bisschen die Zahlen dazu anschauen. Also die Todesopfer, die Schätzungen gehen zum Bereich von 60.000 bis 70.000 für Europa. Der Historiker Wolfgang Behringer, der sehr viel darüber geforscht und publiziert hat, der spricht von mindestens 20.000 allein in Deutschland. Übrigens mit einer Hochburg in Franken. Und noch etwas wandelt sich dann in dieser Zeit der frühen Neuzeit, nämlich der Kreis der Opfer. Am Anfang dieser Hexenverfolgung, da war es noch ganz klischeehaft, die Märchenhexe, die wir ja auch aus Märchen eben kennen. Ja, weiblich, alt, arm und hässlich. Bei den ersten großen Hexenverfolgungen, also um 1590, das sind über 90% der Opfer Frauen. Später dann eher wandelt sich dieses Bild und es wird dann so zum Gegenstück zur Märchenhexe. Nämlich da werden auch Menschen verfolgt, die reich, sozial integriert, teilweise sogar adelig und männlich sind. Nach 1630, da stabilisieren sich dann auch die wirtschaftlichen, die klimatischen und politischen Verhältnisse etwas. Also dieses Krisenbewusstsein nimmt etwas ab. Das Zeitalter der Aufklärung beginnt und dadurch auch der Siegeszug der Wissenschaft. Und deshalb, und du hast es vorhin so ausführlich gesagt, Niklas, das ist ja das Besondere an unserem heutigen Fall, dass die Hexenprozesse im 18. Jahrhundert, und wir sind ja am Ende des 18. Jahrhunderts bei Anna Maria Schwäglin, wirklich zu einer Seltenheit werden. Aber sie sind eben nicht gänzlich verschwunden.
Wenn ihr euch jetzt fragt, warum haben wir uns im Angesicht von tausenden Opfern durch die Hexenverfolgung jetzt ausgerechnet für den Fall von Anna Maria Schwägelin entschieden, dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen wegen der Quellenlage. Der Historiker Wolfgang Petz hat eine ausführliche Biografie geschrieben und auch die damaligen Prozessakten studiert. Aber hier sollten wir natürlich auch Quellenkritik üben, denn er hat ja jetzt keine Möglichkeit gehabt, da sonderlich multiperspektivisch, sage ich jetzt mal, zu arbeiten. Was ich sagen will, das Bild bleibt natürlich trotzdem einseitig. Überlieferte Aufzeichnungen von der Angeklagten, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich mutmaße aber mal, die gibt es eben natürlich nicht. Was den Fall zum anderen so interessant macht, Anna Maria Schwägelin, die steht eben trotz des Wandels, den du skizziert hast, relativ exemplarisch für eine Frau ihrer Schicht zur damaligen Zeit. Also eine Frau der Unterschicht, die praktisch ohne Bildung ist. Und sie wird dann auch von mehreren Schicksalsschlägen getroffen. Zum Beispiel der sehr frühe Verlust der Eltern. Angeblich ist sie konvertiert, nämlich vom Katholizismus zum Protestantismus. Aber auch das wissen wir nicht genau. Was wir wissen, so wie ihr, ergeht es vielen Verfolgten in der damaligen Zeit. Und über dieses Thema haben wir deshalb mit Professor Dr. Jutta Nowosadko gesprochen. Sie lehrt an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Sie ist dort Lehrstuhlinhaberin für die Geschichte der frühen Neuzeit, also regelrecht prädestiniert dafür, uns zu erklären, warum die Hexenverfolgungen insbesondere in der frühen Neuzeit regelrecht eskalieren.
Im 16. Jahrhundert kamen unglücklicherweise viele verschiedene Faktoren zusammen, die die Katastrophe im Ergebnis ausgelöst haben. Zunächst wäre zu nennen das Epochensigné schlechthin, die Glaubensspaltung der lateinischen Kirche, die bekanntermaßen zur Herausbildung von drei Konfessionskirchen führte, die sich zunächst alle gegenseitig verteufelten. Sämtliche drei großen Konfessionen waren daran interessiert, ihre Schäfchen auf Linie zu bringen und kümmerten sich daher intensiver um die Rechtgläubigkeit ihrer Mitglieder. Der Teufel galt im 16. Jahrhundert als nicht zu hinterfragende Tatsache. Die Dämonologie, also die Lehre vom Satan und den gefallenen Engeln, gehörte zu den Elementen der Theologie, die die Kirchen der Reformation praktisch unverändert übernahmen von der mittelalterlichen Kirche. Luther und Calvin sprachen sich beide dezidiert für Hexenverfolgungen aus, obwohl sie die Existenz beispielsweise von Einzelelementen des Hexereideliktes, also die Existenz von Sabbat und Pakt, durchaus im Einzelfall bezweifelten und kritisch sahen. Parallel mit der zunehmenden Gleichsetzung von Magie und Hexerei gerieten deshalb auch die Alltagspraktiken dessen, was man so im weitesten Sinne als Volksmagie bezeichnen kann, im Verlauf des 16. Jahrhunderts in den Dunstkreis der Hexerei und wurden ebenfalls kriminalisiert. Indem die Konfessionskirchen sich intensiver mit den Glaubensinhalten ihrer Mitglieder befassten, fielen volksmagische Praktiken dann auch eher auf. Allerdings lassen sich in zahlreichen Hexenprozessen Spannungen zwischen Gerichten, die diese Einschätzung verfolgten, und Zeugen oder Angeklagten beobachten, weil immer noch strittig war, ob bestimmte magische Akte, wie beispielsweise Wahrsage oder Orakelpraktiken, es gibt da unwahrscheinlich viel in diesem Bereich, als Hexerei bewertet werden sollten oder nicht. Was man noch hinzunehmen muss, ist die Ausdehnung der landesherrlichen Hochgerichtsbarkeit, die sich in einer Monopolisierung und Zentralisierung der Strafgerichtsbarkeit äußerte. Die zunehmende Rezeption des römischen Rechtes ging mit der Durchsetzung inquisitorischer Verfahren einher. Gemeint sind damit die Anfänge des modernen Strafprozesses, nicht die spanische oder die römische Inquisition als Behörden. Also das ist nicht damit gemeint. Für die Durchführung der neuen Verfahren benötigten die Fürsten ausgewiesene Rechtsexperten und stellten zunehmend studierte Juristen ein. Die juristischen Fakultäten an den Universitäten expandierten deshalb im 16. Jahrhundert. Eine solche zentralstaatliche gerichtliche Infrastruktur hatte es im Mittelalter noch nicht gegeben. Wenn solche Behörden sich auf Hexenverfolgungen einließen, konnten sie deswegen deutlich größeren Schaden anrichten, als es die mittelalterlichen mit päpstlichen oder bischöflichen Sondervollmachten zur Ketzerverfolgung ausgestatteten Reiseinquisitoren je vermocht hätten. Der Umstand, dass das kanonische Kirchenrecht durchgehend römisch-rechtlich verfuhr und dass die kirchenrechtlichen Verfahren immer Inquisitionsverfahren waren, hat zu zahlreichen Missverständnissen geführt. Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Hexenprozesse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ausschließlich von weltlichen Gerichten geführt wurden.
Gleich im Anschluss ist natürlich wichtig zu wissen, warum die Hexenverfolgungen dann Ende des 18. Jahrhunderts eher zu einem Randphänomen werden, denn genau in dieser Zeit liegt ja unser heutiger Tatort.
Also Hexenverfolgungen, die klingen nicht aus in dem Sinne. Was wir Ende des 18. Jahrhunderts haben, ist im Unterschied eben zum 17. Jahrhundert. Wir haben nicht mehr diese Massenverfahren und Kettenprozesse. Das ändert sich recht abrupt, weil diese laufenden Wellen mussten aktiv gebrochen werden. Und jede Regierung eines Territoriums, die einmal die unangenehme Erfahrung gemacht hatte, dass Hexenprozesse Eigendynamiken entwickelten und kaum noch kontrolliert werden konnten, die behandelten dieses Delikt in der Folgezeit mit äußerster Vorsicht, sodass man fast davon ausgehen kann, dass es im Grunde jedem Territorium im Alten Reich mehr oder weniger einmal passiert ist und danach nie wieder. Danach gab es dann diese Einzelverfahren. Diese Prozesswellen, die für die Wende zum 17. Jahrhundert hin typisch waren, sind dadurch entstanden, dass man Besagungen als Beweismittel zugelassen hatte. Aus der Not heraus, dass Hexerei ja immer ein Delikt ohne Beweise, ein geheimes Delikt war, schlussendlich ein imaginiertes Delikt. Indem man letztlich die Besagungen nicht mehr zuließ, was den Bestimmungen der Karoliner komplett entsprach, denn es durften keine verurteilten Straftäter als Zeugen zugelassen werden, was die Besagungen ja waren. Also da wurden ja die Angeklagten gefragt, ja, du bist beim Hexensabbat gewesen, wen von deinen Freunden, Bekannten, Verwandten hast du denn da getroffen? Und so kamen diese Besagungslisten zustande, und das hat im Grunde dafür gesorgt, dass die Hexenprozesse sich nach dem Schneeballsystem ausdehnten. Wenn man diese Besagungen nicht mehr zuließ, hatte man im Grunde automatisch nur noch diese Einzelverfahren und also die Wellen ausgebremst. Und allerdings, diese Einzelverfahren ziehen sich tatsächlich immer noch bis weit ins 18. Jahrhundert hin, weil auch nach wie vor Anklagen aus der Bevölkerung vorlagen und sich da immer noch ganze Communities drauf einigten. Also die ist die Hexe, die hat Schaden angerichtet. Deswegen konnte das immer mal wieder passieren.
Kommen wir zurück zum konkreten Fall, also zu Anna Maria Schwegelin. Ihr Schicksal hat der Historiker Wolfgang Petz auf Basis der Originalquellen genau recherchiert. Das erste Mal begegnete Anna Maria Schwegelin dem Teufel laut eigener Aussage während der Feldarbeit für einen Bauern. Das ist wirklich eine ganz kuriose Szene, die sie da schildert. So habe sie sich hingelegt, ein Nickerchen gemacht, und als sie wieder aufgewacht ist, da ist sie regelrecht in Panik verfallen, eben vor Angst, dass der Bauer ihre nicht erlaubte Pause bemerkt haben könnte. Dann soll Anna Maria Schwegelin gesagt haben, ich zitiere, ins Teufels Namen, wann der Bauer sieht, dass ich Haber unter dem Gras habe, so schlaget er mich krumm und lahm. Also Haber ist wahrscheinlich Hafer hier gemeint. Also wenn der sieht, dass da irgendwie unter meiner Sohle der Hafer ist, dann erkennt er eben, ich habe ein kurzes Nickerchen gemacht. Was für uns natürlich das Wesentliche ist, es geht hier wieder eigentlich um die Nennung des Teufels, die ja eher in einem Nebensatz hier konstruiert wird. Aber die reicht eben damals schon als Interpretation der Beschwörung des Teufels, der dann angeblich auch kommt in kurzen Stiefeln, grauen Strümpfen und mit einer Flinte. Aber der Teufelspakt ist damit noch nicht vollzogen, denn noch kann Schwegelin ihn abwimmeln, vorerst.
Wir werden jetzt hier nicht alle Etappen erzählen können, in denen Anna-Maria Schwegelin angeblich den Pakt mit dem Teufel schließt. Das ist auch, das hast du vorhin angesprochen, Niklas, mit den zur Verfügung stehenden Quellen kaum möglich. Die grundlegenden Muster dieser immer wiederkehrenden Erzählungen sind für uns jetzt wichtiger, denn in diesen Berichten der angeblichen Zuwendung an den Teufel, da kommen auch die damaligen Vorstellungen zum Vorschein. Beziehungsweise werden diese Frau dann während des späteren Prozesses auch eingeredet. Sie erzählt da ja nicht einfach unvoreingenommen, was ihr angeblich passiert ist, sondern die Ankläger jetzt in Kempten konfrontieren sie wieder und wieder mit diesen volkstümlichen Geschichten und den kirchlichen Vorstellungen der damaligen Zeit und setzen sie damit auch unter Druck. Sie fragen gezielt nach, wann der Teufel nun auf sie zugegangen ist, wann es zum Geschlechtsverkehr gekommen ist und wie dieser abgelaufen ist. Ja, ich stelle mir das so auch als psychische Folter vor, in der auch die unterschiedlichen Machtverhältnisse ausgenutzt werden, die unterschiedlichen Bildungshintergründe, die du vorhin auch schon mal gesagt hast. Und unter diesen Voraussetzungen, da gestehen dann auch viele Menschen etwas, was sie vielleicht eigentlich nicht gestanden hätten. Also das ist eine ganz wichtige Praxis damals gewesen, in diesen Verhören an Geständnisse zu gelangen. Und um unsere heutige Expertin zum Tatort wieder ins Spiel zu bringen, Jutta Novosadko, wie sind solche Hexenprozesse damals abgelaufen?
Hexenprozesse laufen im Grunde exakt so ab wie andere Strafprozesse auch. Es sind im Regelfall, wie gesagt, es gibt da Ausnahmen, es gibt da teilweise Sonderermittler. Das sind meistens die, die die großen Wellen auch auslösen, wenn man da wirklich so Sonderermittler einsetzt. Aber im Regelfall sind es die regulären Gerichte, die Mord, Totschlag, Diebstahl bearbeiten, die sind auch für Hexenprozesse zuständig. Die Prozesse erfordern letztlich, dass das Gericht sowas wie die substanzielle Wahrheit ermittelt. Also anders als die mittelalterlichen Prozesse, die hauptsächlich noch, ja im Grunde würde man heute von Schiedsgerichtsprozessen, also die zwischen den Prozessparteien vermittelten, tatsächlich die modernen Gerichtshöfe des 16. Jahrhunderts mussten von den Parteien unabhängige Wahrheiten ermitteln und mussten folgerichtig auch die Aussagen der Angeklagten immer wieder überprüfen. Deswegen kreisen die Prozesse auch immer so um den Schadenszauber, weil das ja so ziemlich das Einzige war, wo man noch halbwegs was überprüfen konnte. Also die Angeklagte sagt unter der Folter aus, dass sie die Kuh des Nachbarn vergiftet hätte. Dann kann man immerhin noch überprüfen, ob da wirklich eine Kuh im fraglichen Zeitraum gestorben ist oder so. Ne? Also das passierte auch tatsächlich. Die Anklagen kamen immer aus der Bevölkerung und auch zahlreich. Und das Gericht musste dann entscheiden, nimmt es die an oder nicht. Dann fand die Verhaftung statt, ein erstes Verhör. Es wurde dann ermittelt, es wurden Zeugen gehört und dann wurde entschieden, reicht das Material, um die erste Stufe der Tortur vorzunehmen. Man fertigte ein Protokoll der Aussagen an. Es ging wieder an im Grunde die übergeordnete entweder Justizbehörde, das war häufig der Hofrat, oder Reichsstädte. Schickten das an Universitäten eben. Die haben den neuen Fragenkatalog genehmigt, haben sich auf der Grundlage der bisherigen Aussagen und der Ermittlungsergebnisse, haben dann den nächsten Fragenkatalog im Grunde geschickt. Der wurde dann in der nächsten Tortur abgearbeitet. Und so ging das dreimal. Und danach war entweder das Geständnis da oder eben die Angeklagte musste laufen gelassen werden.
ja, total schwer, jetzt irgendwie aus unserer heutigen Sicht das zu beurteilen oder zu rekonstruieren. Ich könnte mir auch vorstellen, Niklas, dass bei solchen Geschichten auch irgendwie vielleicht auch ein reales Ereignis dahinterstehen könnte. Also, dass sie zum Beispiel, also Anna Maria Schwägelin, bei ihrer ersten Begegnung mit dem Teufel zufällig einen Jäger mit einer Flinte gesehen hat, den sie dann irgendwie in der Nachschau und im Angesicht dieser Verhöre mit dieser Teufelsgeschichte dann irgendwie verbindet. Bin jetzt kein Psychologe oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass das Unterbewusstsein das irgendwie wahrnimmt und später mit diesen Anschuldigungen verknüpft. Und wenn wir jetzt schon bereits beim Thema Folter sind, das hatten wir auch gesagt, das ist aber ganz wichtig für den Fall, Anna-Maria Schwägelin wird nicht gefoltert. Sie gesteht unter diesem psychischen Druck, nicht unter dem physischen Druck. Um mal einen Eindruck von der Folter in sogenannten Hexenprozessen zu bekommen, habe ich mal eine Quelle mitgebracht. Der Historiker Wolfgang Behringer hat in seinem Buch Hexen und Hexenprozesse nämlich zahlreiche dieser Quellen gesammelt und publiziert. Und hier hören wir mal die Tortur der Elisabeth Maderin aus Coburg im Jahr 1629.
Ob Maderin gleich bei der ersten Marter nichts bekennet, habe man doch ohne rechtliches Erkenntnis die Tortur wiederholt und der Scharfrichter ihr die Hände gebunden, die Haar abgeschnitten, sie auf die Leiter gesetzet, Brandenwein auf den Kopf gossen, ihr Schwefelfedern unter die Arm und den Hals gebrennet, hinten aufwärts mit den Händen bis an die Decke gezogen und sie gehangen, der Meister aber zum Morgenbrot gangen und als er wiederkommen, ihr Brandenwein auf den Ruck gossen und angezündet. Ihr viel Gewichter auf den Rücken gelegt und sie in die Höhe gezogen. Nach diesem wieder auf die Leiter und ihr ein ungehobeltes Brett mit Stacheln unter den Rücken gelegt und mit den Händen bis an die Decke aufgezogen. Furter die beiden großen Fußzehen und beide Daumen zusammengeschraubet, eine Stange durch die Arme gestecket und sie also aufgehängt, dass sie ungefähr eine Vierteilstunde gehangen, wär ihr immer eine Ohnmacht nach der anderen zugangen.
Hat ja jetzt nichts konkret mit unserem Fall zu tun, hast du gesagt, aber zeigt natürlich sehr eindringlich, wie massiv und wie stark die Gewaltanwendung bei der Folter, also bei den Verhören, angewendet worden ist. Auch dazu Jutta Nowosadko.
Im Wesentlichen hatte die Folter den Zweck, ein Geständnis zu produzieren. Man muss sich das so vorstellen, dass es keine Indizienprozesse in der frühen Neuzeit gab, abgesehen davon, dass es im Hexenprozess praktisch keine Indizien gab. Aber auch in den anderen Prozessen konnte nach Indizienlage niemand verurteilt werden, sondern musste, wer dreimal die Tortur durchgestanden hatte, musste tatsächlich freigelassen werden. Und deswegen hatte die Folter im Wesentlichen die Funktion, Geständnisse zu produzieren. Dass es ein gefährliches Mittel war und dass man sozusagen Leute auch dazu zwingen konnte, Dinge zu gestehen, die sie nicht getan hatten, war allen Beteiligten bewusst. Man muss dazu sagen, dass bei der regulären Folter, dass die vergleichsweise wenig fantasievoll waren, das sollten die auch nicht sein. Also die jeweiligen Gerichte gingen im Grunde standardisiert vor. Folter gab es in drei Graden der Tortur. Der erste Grad war in der Regel durch Bein- und Daumenschrauben gekennzeichnet. Im zweiten Grad der Tortur kam entweder eine Leiter, eine Streckbank, letzteres selten, weil das war technisches Gerät, das nicht notwendig war, oder ein Flaschenzug zum Einsatz. Die Tortur bestand im Wesentlichen darin, dass den Angeklagten die Hände auf den Rücken gebunden wurden und dass man dann hochgezogen oder eben mit derselben Funktion an der Leiter gestreckt wurde. Was natürlich dazu führte, dass die Schultergelenke ausgekugelt wurden und das waren im Wesentlichen die Schmerzen, die da erzielt wurden. Beim dritten Grad der Tortur konnten dann noch Gewichte angehängt werden oder im Falle der Streckbank, dass man dann so Nagelrollen noch unter den Rücken legt und so weiter, um den Schmerz zu erhöhen. Aber das sind im Wesentlichen die drei Grade der Tortur, die dann angewandt wurden. Die waren allesamt genehmigungspflichtig. Das heißt, die Folter durfte nicht einfach ohne Genehmigung wiederholt werden. Die Fragen, die während der Tortur gefragt wurden, mussten vorher festgelegt und genehmigt werden. Und alle Antworten mussten minutiös protokolliert werden. Und um zum zweiten Grad der Tortur überzugehen, musste auch noch mal ein Gutachten eingeholt werden. Bei kleineren Gerichten war das häufig bei der juristischen Fakultät einer Universität, die dann letztlich den Fall nach Aktenlage besprach, sich die Protokolle anschaute und dann beschied, ob weitere Indizien vorlagen, die eine weitere Tortur rechtfertigten.
Anna Maria Schwägelin bleibt Folter erspart, weil sie eben von Anfang an auspackt. Später möchte sie dann vor dem Richter ihr Geständnis widerrufen, dann ist es aber zu spät. Ihre Hinrichtung wird schnell beschlossen und dann fristet sie ihre letzten Tage hinter Gittern. Lange Zeit sind wir davon ausgegangen, dass sie kurz nach diesem Urteilsspruch auch wirklich hingerichtet wird. Heute wissen wir aber, dass es ganz anders war, als lange Zeit vermutet wurde. Anna Maria Schwägelin sitzt also wegen ihres angeblichen Paktes mit dem Teufel und anderer vorgetragener Delikte im Gefängnis in Kempten. Da kommen wir wieder zur Anfangsszene zurück. Dann wird sie durch das Schwert gerichtet und ihr Leichnam verbrannt. Das war eben genau die Story, die Generationen von Historiker erzählt haben. Bis ins Jahr 1997, da untersucht der Kemptener Historiker Wolfgang Petz ein rätselhaftes Gemälde, das bis dahin im Depot des Allgäu-Museums in Kempten schlummert. Das sieht man, das Porträt eines Mannes mittleren Alters, ganz schlicht gekleidet. Auf der rechten Schulter hat er einen Rosenkranz, auf dem Kopf eine schlichte Kappe, eher ein mageres Gesicht, einen ganz leichten Oberlippenbart und direkt vor ihm, da sitzt so eine recht rundliche Katze, das ist jetzt noch harmlos ausgedrückt. Das ganze Gemälde ist in einem hölzernen Rahmen und wirkt irgendwie so, als ob der Mann aus dem Fenster schauen würde. Entscheidender ist jedoch die Rückseite des Gemäldes, nämlich da befindet sich ein Zettel, auf dem steht, ich zitiere, ein Pater Franziskaner, Beichtvater des Fürstabt Honorius von Schreckenstein, 1760 bis 1785, genannt Beichtväterle. Seiner Verwendung sei es zuzuschreiben gewesen, dass 1775 die letzte Hexe nicht hingerichtet, sondern zu lebenslänglicher Einschließung begnadigt wurde. Wenn man jetzt so diesen Text liest, dann könnte man denken, Anna Maria Schwägelin, die ja lange Zeit als letzte Hexe galt, die hingerichtet wurde, sei eben in diesem Jahr doch nicht hingerichtet worden, sondern begnadigt worden zu lebenslanger Haft. Der Historiker Wolfgang Petz untersucht dann den Fall genauer. Er glaubt jetzt nicht an eine förmliche Begnadigung, denn darüber findet sich jetzt auch nichts in den Quellen. Er geht davon aus, dass es so einen Aufschub gab vielleicht der Hinrichtung, so in letzter Sekunde vielleicht auch. Aber wer könnte diesen Aufschub oder diese Begnadigung erreicht haben? Und das verrät uns wieder das Porträt.
Wenn wir das jetzt auch nochmal so ein bisschen versuchen zusammenfassen, also Wolfgang Petz hat jetzt regelrecht der historische Arbeitseifer gepackt und er überlegt eben, wer hinter der Sache stecken könnte und kommt zu dem Schluss, das kann eigentlich nur ein mächtiger Mann sein, der eben großen Einfluss auf den Fürstabt hat. Der Fürstabt ist nämlich nicht nur der Leiter des Klosters in Kempten, er ist auch der weltliche Herrscher in und um die Stadt im Allgäu herum. Der Fürsprecher muss außerdem jemand sein, dem die Not einer armen, verwaisten ehemaligen Dienstmagd ja wichtig ist. Und laut des Historikers Wolfgang Petz kommen dafür zwei Personen in Frage. Entweder der Beichtvater des Fürstabtes, und das ist der Mann auf dem Porträt, das du skizziert hast. Er heißt Anton Kramer und nennt sich Pater Donatus, oder der Kemptener Hofkaplan Dominikus von Brentano. Unabhängig jetzt von der Frage, wer es war, sind die Hintergründe wichtig. Vermutlich hat diese Person die Prozessakten nochmals durchforstet und ist dabei auf Unstimmigkeiten in den Aussagen von Schwägelin gestoßen. Einfachste Fehler sind da dokumentiert, allein schon in der Biografie der Angeklagten. Und deshalb werden auch die zentralen Schuldbekenntnisse in Zweifel gezogen. Und das ist jetzt vermutlich das Entscheidende. Die Kritiker der Hexenverfolgung sind selbst in der Region Kempten im Jahr 1775 schon auf dem Vormarsch. Sie sehen die Verfolgung als Relikte vergangenen Aberglaubens, als Produkte einer Psychose. Die Aufklärung setzt sich eben auch hier nach und nach durch.
Wenn wir jetzt zurück zur abenteuerlichen Geschichte kommen, eben dass Anna Maria Schwäglin vermutlich doch nicht als letzte Hexe Deutschlands umgebracht wurde. Ja, interessiert uns natürlich, was ist denn stattdessen mit ihr passiert? Ich kann sagen, wir wissen es nicht ganz genau. Wolfgang Petz vermutet, dass der Fall so ein bisschen in der Schwebe belassen wurde. Also nicht offiziell weiter verfolgt wurde, es auch keine förmliche und dadurch auch reale Umwandlung des Urteils gab. Und ehrlich gesagt, wenn man jetzt diese Vermutungen weiter anschaut und das Ergebnis, das Ende von Anna Maria Schwäglin, weiß ich nicht, ob sie es mit diesem Schicksal besser getroffen hat. Denn die letzten 6 Jahre ihres Lebens fristet sie in einer der Zellen des Gefängnisses, die, hatten wir schon angesprochen, auch kalt waren, auch kühl waren, mit Krankheiten und so weiter, muss man sich alles so ein bisschen vorstellen, ehe sie dann 1781 in dieser Zelle stirbt. Anna Maria Schwäglin ist also nicht die letzte Hexe Deutschlands, die hingerichtet wurde, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass sie dennoch ein Opfer der Hexenverfolgung gewesen ist. Auch ein Opfer von Verschwörungserzählungen, falschen Verdächtigungen und irregeleitetem Glauben. Ich denke, wenn man jetzt so abschließend auf diesen Fall blickt, kann man sagen, dass dieser Fall mehr zeigt, als man am Anfang überhaupt vermuten könnte. Es zeigt nämlich vor allen Dingen auch das soziale Elend und die materielle Not in der damaligen Zeit, wie dann auch dieser Hexenglaube dadurch angetrieben wurde, also wirklich als Krisenphänomen der damaligen Zeit. Soziale Ungleichheiten, die wir ganz eindeutig in den Protagonisten der Folge sehen und dadurch auch Schuldzuschreibungen. Und da war es eben sehr einfach und sehr ja, bequem, der in Not lebenden armen Frau letztendlich diese Geschichten zuzuschreiben. Und wir sehen natürlich auch ganz radikal Geschlechterrollen und Geschlechterklischees damals, hatten das ja auch so ein bisschen angesprochen, wie wirkmächtig die damals gewesen sind und wie Anna Maria Schwäglin auch da zum Opfer wurde. Und das ist ja alles in der Phase, wir können es nicht oft genug betonen, in der die Welt ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen metaphorisch, aufwacht, also die Aufklärung sich durchsetzt. Ja, wie siehst du das, Niklas? Also das ist ja wirklich, wir hatten es am Anfang gesagt, ein Fall, in dem wir noch nie thematisch vorgestoßen sind, den man übrigens auch im Studium oder sowas nie richtig, also weiß nicht, wie es dir ging, vielleicht hast du nochmal was dazu gemacht, ich nicht, nie richtig verfolgt hat. Also mich lässt so ein Fall wirklich ja ein bisschen schon ohnmächtig zurück.
Ich habe es ja hoffentlich deutlich auf den Punkt gebracht in dieser Episode mit meinen Statements. Ich finde halt das Besondere, dass wir relativ gut erkennen, dass die Aufklärung jetzt nicht linear verlaufen ist und dass bestehende Machtstrukturen gerade lokal oder regional ja damit jetzt nicht von einem Tag auf den anderen aufgebrochen werden, sondern eben fortbestehen. Das ist auf jeden Fall das, was ich mitnehmen würde, eben nochmal 200 Jahre nach unserem Franz Schmidt, über den wir schon mal eine Episode gemacht haben, also 200 Jahre nach der Hochphase der Hexenverfolgung im Grunde. Und das ist für mich wirklich das, ja, tatsächlich Unglaubliche. Wenn wir auch so ein bisschen noch in die Erinnerungskultur reingehen, möchte ich nochmal sagen, dass es heute immerhin einen Brunnen gibt, neben der Residenz in Kempten, der an das Schicksal von Anna Maria Schwäglin erinnert. Seit 2018 gibt es dort auch eine Informationsstele daneben. Und ich möchte natürlich auch nochmal verweisen auf das Buch von Wolfgang Petz, sehr lesenswert, Die letzte Hexe, das Schicksal der Anna Maria Schwäglin, packen wir euch natürlich in die Shownotes. Der Begriff, das haben wir jetzt natürlich ausführlich besprochen, der in diesem Buchtitel auftaucht, Die letzte Hexe, der ist im Grunde irreführend, denn der Prozess gegen Anna Maria Schwäglin ist eben nicht der letzte Hexenprozess, der in Mitteleuropa dann mit einem Todesurteil endet. Trotz der Aufklärung geht die Hexenverfolgung weiter. Das zeigt ein Fall, für den wir in der nächsten Folge in die Schweiz reisen werden. Übrigens damals eine Hochburg der Hexenverfolgung. Und wir widmen uns dem Leben einer weiteren angeblichen Hexe. Ihre Geschichte wird nicht weniger erschütternd sein, denn erst ihr Schicksal scheint das Ende eines jahrhundertelangen Wahns zu beenden, dessen Spuren sich auch heute noch in unserer Gegenwart finden. Ich darf zum Ende dieser Episode noch sagen, das war eine Folge von Tatort Geschichte im Rahmen von Convers, dem Netzwerk politische Bildung gegen Verschwörungsideologien der Georg von Vollmer Akademie mit freundlicher Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung. Wenn ihr mehr über das Netzwerk oder das Thema Verschwörungsideologien erfahren wollt, dann besucht gern www.convers-netzwerk.de.
Und schaut auf jeden Fall auf unseren Instagram-Kanal von Tatortgeschichte. Da könnt ihr auch wie immer mit uns über die Folgen nochmal sprechen, nochmal ein paar Fragen stellen. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr auf den gängigen Streaming-Plattformen uns bewerten würdet. Das hilft unserer Arbeit eigentlich ganz wesentlich. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Im Podcast Omas Tasche und das Hitler-Attentat erzählt mein Kollege Thies Maaßen vom Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Damals, also vor 80 Jahren, hat Klaus Graf Schenk von Stauffenberg versucht, Adolf Hitler zu töten. Mit einer Bombe, die in einer Aktentasche versteckt war. Und jetzt kommt's, die Oma von Thies Maaßen hat immer behauptet, dass sie es war, die diese Aktentasche besorgt hat. Thies hat das zuerst nicht geglaubt, aber dann hat er schließlich doch angefangen zu recherchieren und hat Dinge über seine Großeltern herausgefunden, die ihn bis heute beschäftigen. Omas Tasche und das Hitler-Attentat findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Einfach nach dem Podcast Alles Geschichte suchen.